Ich lese uns aus Matthäus Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Überschrieben ist der Abschnitt mit das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seine Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
Einen schönen guten Morgen. Das Beste kommt zum Schluss. So hieß eine Tragikomödie mit Morgan Freeman und Jack Nicholson in der Hauptrolle. Vielleicht erinnern sich einige an diesen Film. Morgan Freeman spielt einen Automechaniker, Jack Nicholson einen reichen Milliardär, und beide treffen sich in einem Krankenhauszimmer. Und beide erhalten sie eine ganz ähnliche Diagnose. Ihr habt noch 6 bis 12 Monate zu leben. Diagnose war Lungenkrebs. Und im Angesicht dieses Schicksalsschlages erstellen sie eine sogenannte Löffelliste. Eine Löffelliste ist eine Liste, auf der Dinge aufgelistet sind, die man noch tun möchte, bevor man den sprichwörtlichen Löffel abgibt. Also Dinge, die man vor seinem Tod noch unbedingt machen möchte. Und der ganze Rest des Films handelt dann davon, wie sie mehr oder weniger abstruse Dinge gemeinsam tun. Skydiving und alle möglichen anderen lustigen Dinge. Und die Frage, die dieser Film aufwirft bei uns als Zuschauern, ist die Frage, was würdest denn du tun, wenn du nur noch 6 Monate zu leben hättest? Oder wir könnten es ein bisschen allgemeiner formulieren. Wie würdest du denn leben? Wie würdest du dein Leben gestalten, wenn du vor Augen hättest, meine Lebenszeit ist begrenzt? Nur noch sehr begrenzt. Und die Handlung dieses Films, die führt uns hinein in die Kernthematik dieses Gleichnisses, das wir eben gehört haben. Dieses Gleichnis stammt aus der sogenannten Endzeitrede Jesu. Das ist ein großer Redeabschnitt am Ende des Matthäusevangeliums, in dem Jesus seine Jünger auf das Ende vorbereitet und mit ihnen darüber spricht, was in naher Zukunft, aber auch in ferner Zukunft passieren wird. Die Kreuzigung steht kurz bevor. Es wird deutlich, Jesus wird nach seiner Auferstehung diese Erde verlassen. Und er bringt seinen Jüngern bei und sagt, ich werde aber auch wiederkommen. Ich werde gehen, aber ich werde auch wiederkommen. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch lange nicht das glaubst, was wir glauben, dann sind 2 Dinge für dich wichtig. Erstens, du bist uns herzlich willkommen. Und es ist schön, dass du da bist. Und zweitens, die Wiederkunft Jesu ist ein Kernelement dessen, was wir glauben. Das gehört fundamental zum christlichen Glauben dazu. Und die Frage, die sich daraus ergibt für uns als Christen, ist die Frage, wie leben wir in der Zwischenzeit? Wie leben wir in diesem Zeitabschnitt, bis Jesus wiederkommt oder bis wir sterben? Und es ist diese Frage, die Jesus aufgreift in der Endzeitrede in unterschiedlichen Gleichnissen. Und in manchen dieser Gleichnisse, können Sie nachlesen, Matthäus Kapitel 24 und 25, in manchen Gleichnissen liegt der Fokus darauf, dass Jesus sagt, ihr Lieben, ihr müsst wachsam sein. Ihr müsst vorbereitet sein. Ihr müsst euch darauf einstellen innerlich, dass ich wiederkomme. Das ist der Fokus in manchen Gleichnissen und in anderen, unter anderem in dem, was wir uns heute anschauen, da liegt die Betonung darauf, wie wir leben sollen in der Zwischenzeit. Was wir tun sollen in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und ihr habt gehört diesen Text des Gleichnisses und es ist euch vermutlich aufgefallen, dass Jesus uns keine Löffelliste an die Hand gibt. Und sagt, Leute, hier ist die detaillierte To-Do-Liste. Könnt ihr abhaken, bis ich wiederkomme. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Sondern Jesus zoomt sozusagen hinein zum Wesentlichen und sagt, was ich erwarte von meinen Nachfolgern, von Leuten, die sagen, wir folgen Jesus nach, was ich erwarte an Investition, an Eifer, an Einsatz. Das lege ich euch da in diesem Gleichnis. Und wenn wir jetzt die zentrale Aussage dieses Gleichnisses mal gleich zu Beginn uns vor Augen führen wollen, dann könnten wir so formulieren. Jesus erwartet von uns, dass wir das, was er uns anvertraut hat, zu seiner Ehre investieren und ihm damit dienen, bis er wiederkommt. Okay? Jesus erwartet von uns, dass wir das, was er uns anvertraut hat, zu seiner Ehre investieren, ihm damit dienen, bis er wiederkommt. Und was es genau bedeutet, sehen wir in diesem Gleichnis. Und wir werden gestoßen auf 3 Dinge. Erstens, auf eine bemerkenswerte Großzügigkeit. Da geht es um die Frage, was ist uns eigentlich anvertraut? Wir werden gestoßen auf ein lobenswertes Investment, wozu wir aufgefordert werden. Und Jesus stößt uns auf eine lieblose Trägheit, wovor er uns warnt. 3 Dinge. Eine bemerkenswerte Großzügigkeit, ein lobenswertes Investment und eine lieblose Trägheit. In seinen Gleichnissen, wie Jesus es immer macht, er nimmt eine Situation aus dem damaligen Alltag und legt sie uns als Beispielgeschichte hin. Und es war damals durchaus üblich, dass ein reicher Landbesitzer gesagt hat, ich vertraue mein ganzes Vermögen, meinen Reichtum einem gut ausgebildeten Angestellten oder Diener an und der soll sich dann mal drum kümmern. Und ich gehe dann mal auf Reisen, ich bin dann mal weg. Ja, das kam durchaus häufiger vor und wir können uns vorstellen damals, dass es nicht immer so ganz präzise zu bestimmen war, wann man von seiner Reise wieder zurückkam. Wenn ihr Asterix-Comics gelesen habt, wisst ihr, wie gefährlich das war auf den römischen Straßen. Manchmal wurde man überfallen, manchmal ist die Achse gebrochen auf irgendwelchen Schotterpisten. Manchmal musste man ein halbes Jahr in irgendeinem Hafen überwintern, weil der Wind gerade schlecht war und es ging nicht weiter. Also wann dieser reiche Landbesitzer wieder zurückkommt, war nicht so einfach zu bestimmen. Und es ist klar, dass Jesus hier am Anfang des Gleichnisses deutlich machen will, Leute, da gibt es diesen Mann, der geht weg, das bin ich. Aber es muss euch klar sein, ich gehe nicht nur weg, sondern wie dieser Landbesitzer, wie dieser reiche Mann, ich komme auch wieder. Und dann gucken wir mal drauf, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und Jesus sagt, wie dieser Mann im Gleichnis, vertraue ich euch meine Güter an. Und ich erwarte, dass er dieses Kapital für mich vermehrt, dass er damit arbeitet, dass er was damit macht. Und er spricht im Gleichnis von Talenten. Das ist das griechische Wort Talantos, da kommt unser Wort für Talent her. Damals war das eine Gewichtseinheit. Damit hat man entweder Gold oder Silber oder Kupfer aufgewogen. Und dann konnte man das umrechnen in einen Münzwert. Und der Münzwert von einem Talent waren 6.000 Denare. Und ein Denar war ein durchschnittlicher Tageslohn. Und jetzt haben unterschiedliche Experten hier unterschiedliche Rechnungen aufgemacht. Ein Talent entspricht, zumindest nach der wahrscheinlichsten Rechnung, ungefähr 18, 19 Jahresgehältern. Und wenn wir das dann auf heute übertragen, dann landen wir ungefähr so in der Größenordnung von 500.000 Euro. Ein Talent. Fünf Talente dann 2,5 Millionen. Das heißt, Jesus verwendet in diesem Gleichnis extrem hohe Summen, übertrieben hohe Summen. Weil wir könnten uns ja fragen, naja, hätte das Gleichnis nicht mit 200 Denaren, mit 500 Denaren auch funktioniert? Ja, ich glaube, der Punkt wäre rübergekommen. Also warum verwendet Jesus diese riesengroßen Beträge? Ich glaube, was Jesus uns mit diesen enormen Summen sagen will, ist, er will uns schockieren. Er will uns sozusagen dazu zwingen, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie großzügig er wirklich ist. So viel vertraue ich euch an. 5 Talente, 2,5 Millionen Euro. Macht was damit. Das sind meine Güter, die ich euch anvertraue. Vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis von den 2 Schuldnern vor, glaube ich, 3 Wochen, ja, wo es um dieses Kerbholz ging, wenn ihr da wart. Und jetzt merken wir, hey, Jesus hat ja nicht nur das bezahlt, was wir auf dem Kerbholz hatten. Er hat ja nicht nur unsere Milliardenschuld sozusagen bei Gott getilgt, sondern er geht sogar noch einen Schritt weiter. Und sagt, euer Konto steht nicht nur wieder auf Null, sondern ich buche euch ein paar Millionen drauf. Großzügig. Und wenn ihr ein bisschen so tickt wie ich, dann geht es euch vielleicht so, dass ihr häufig sagt, puh, ich sehe eher das, was ich nicht habe. Ich sehe eher das, was fehlt. Ich leide eher an den Bereichen, wo ich nicht so talentiert bin, wo ich echte Schwächen habe. Und Jesus will uns hier packen. Und zwar will er unseren Kopf packen und unser Herz. Er will uns zum Nachdenken bringen. Er will, dass wir als ersten Schritt verstehen, Leute, ich bin großzügig. Und ich habe euch viel anvertraut. Aber er will auch unsere Emotion packen und will in unsere Gefühlswelt hineinsprechen, damit wir staunen und begeistert davon sind, wie großzügig uns Gott beschenkt. Und wie viel er uns anvertraut in unserem Leben. Deshalb diese unfassbar großen Summen. Und wenn wir jetzt fragen, naja, was genau bekommen wir denn anvertraut? Dann merken wir, okay, im Gleichnis, da geht es um Geld. Deswegen das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Ein Talent war ein Geldbetrag. Und natürlich geht es auch um Geld. Es geht auch um die Finanzen, die Gott uns anvertraut. Aber nicht nur. Sondern wenn Jesus davon spricht, was er uns in unser Leben hineingibt, dann ist damit auch gemeint unsere Zeit, die uns zur Verfügung steht. Dann ist damit auch gemeint unsere körperliche Gesundheit, unsere körperliche Kraft, unser Intellekt, unser Wissen. Das sind Talente, mit denen wir wuchern sollen. Dann ist damit auch gemeint, dass Gott uns Verantwortungsbereiche gibt in unseren Berufen, in der Gesellschaft, in Vereinen, in Parteien, in irgendwelchen sozialen Institutionen. Und es geht auch um Investitionsmöglichkeiten, die er uns in bestimmten Lebensphasen gibt. Es gibt Möglichkeiten zum Investieren, die hat man nur in bestimmten Phasen des Lebens. Und dann in der nächsten Lebensphase sind die nicht mehr da, dafür hat man andere. All das spielt hier mit rein. Hier geht es auch um natürliche Fähigkeiten. Das ist das, was wir herkömmlicherweise als Talent bezeichnen. Eure musikalische Begabung, eure handwerkliche Begabung, eure kreativ-künstlerische Begabung, eure sportliche Begabung. Und es geht auch um geistliche Gaben, die im Neuen Testament sehr häufig vorkommen. Die Gabe der Lehre oder die Gabe der Seelsorge oder die Gabe der Dienste der Barmherzigkeit und so vieles mehr. Die Liste ist lang. Und ihr Lieben, das Gleichnis sagt, nicht jeder bekommt gleich viel. Manche haben engere Grenzen. Manche haben weniger Talente. Aber wisst ihr, was das Gleichnis auch sagt? Das Gleichnis sagt, jeder bekommt viel. Nicht jeder hat gleich viel, aber jeder hat viel. Jeder ist großzügig von Gott bedacht. Und das bringt uns zweitens zum lobenswerten Investment, das in diesem Gleichnis zum Ausdruck kommt. Der eine Diener bekommt 5 Talente. Und der nächste bekommt 2 Talente und dann legen sie los und fangen damit an zu arbeiten mit dem, was der Herr ihnen anvertraut hat, genauso wie der Herr es erwartet. Und am Ende kommt der Herr, kommt Jesus und lobt sie dafür. Sagt, ihr habt es gut gemacht. Und seht ihr, jetzt wäre es sehr einfach, mit aller Vehemenz und mit aller Leidenschaft, die in mir steckt, eine intensive Motivationsrede zu halten und zu sagen, Leute, ihr müsst mehr geben und ihr müsst besser performen und ihr müsst mehr leisten und mehr Geld spenden und mehr Zeit opfern für Jesus. Eure Talente reingeben in sein Reich. Mehr investieren. Vielleicht habt ihr insgeheim diese Anwendung erwartet, als ihr vorhin gelesen habt, okay, es geht heute um dieses Gleichnis. Vielleicht habt ihr es so erwartet. Aber wisst ihr, was dann passieren würde? Einige von euch würden auf ihrem Stuhl zusammensinken und würden sagen, Philipp, diese Aufforderung, dieser Anspruch, der zerbricht mich. Weil ich leer bin. Na klar kann ich immer ein bisschen mehr machen. Aber weißt du, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so, als könnte ich nicht mehr. Ich bin in einer familiären Situation, die mich blockiert, die notvoll ist. Ich bin müde. Ich stehe mit meinem Leben vor einer Wand. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin gebrochen. Und ich muss euch sagen, gefühlt bin ich in keiner Phase meines Dienstes in dieser Gemeinde in kürzester Zeit mit so viel Gebrochenheit unter uns konfrontiert worden wie in den letzten 2 bis 3 Wochen. Und ich habe gerungen mit der Frage, wie predige ich diesen Text treu, so wie er dasteht, ohne Menschen damit emotional platt zu walzen. Und dann ist Folgendes passiert. Je mehr ich eingestiegen bin in dieses Gleichnis, desto mehr ist mir aufgefallen, dass der Schwerpunkt des Gleichnisses gar nicht auf der Nettoleistung der Diener liegt, sondern darauf, in welcher Beziehung sie zu ihrem Herrn stehen. Seht ihr, wenn wir genau hinschauen, dann merken wir den großen Unterschied zwischen den ersten beiden Dienern, die gelobt werden, und dem dritten Diener, der nicht so gut abschneidet, besteht nicht in ihrem Kapitalwert am Ende, nicht in dem, wo wir so schön sagen, was unterm Strich dabei rumkommt, nicht in ihrer Leistung und in ihrer Performance, sondern der große Unterschied zwischen beiden besteht in der Beziehung, die sie haben zu ihrem Herrn, in der Freude, die sie haben über ihren Herrn, in der Begeisterung über das, was er ihnen anvertraut hat. Das macht den Unterschied. Woran kann man das erkennen? Man kann es zum Beispiel im Gleichnis daran erkennen, dass der Text sagt, sie sind sofort an die Arbeit gegangen. Es ist aufgefallen, der erste Diener sagt, sofort gehe ich los. Ich kann es kaum erwarten. Es gibt nichts Erfüllenderes, nichts Schöneres, als mit dem, was mein Herr mir anvertraut hat, jetzt ans Werk zu gehen. Ich bin geflasht von dieser Großzügigkeit und jetzt will ich was damit machen und jetzt gehe ich los, sofort. Ich muss gar nicht lang überlegen. Ich kann es kaum erwarten. Und hört ihr die Begeisterung, die Freude in seiner Stimme? In Vers 20 sehen wir das. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte, als der Herr zurückkommt und er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Und dann steht im griechischen Text, schau! Ich stelle mir vor, so mit strahlenden Augen, guck dir an. Ich konnte es kaum erwarten, dass du zurückkommst von deiner Reise und wir uns darüber austauschen können, was ich getan habe mit dem, was du mir hier zurückgelassen hast. Ich habe mich so darüber gefreut, dass du mir die Ehre erwiesen hast, dass ich für dich damit arbeiten kann. Ich konnte es kaum erwarten, Herr, dass du wiederkommst. Ich war vor ein paar Wochen das erste Mal, seit wir unseren kleinen Joshua haben, länger von zu Hause weg. Und meine Frau hat mir gesagt, dass seine Vorfreude auf mein Zurückkommen sich darin geäußert hat, dass er mehrmals am Tag sie gefragt hat, Baba? Jetzt hoffe ich, dass sie das nicht nur gesagt hat, damit ich mich am Ende besser fühle. Was ich schon gespürt habe, als sie mich dann vom Flughafen abgeholt haben, das war dann die Erfüllung seiner Vorfreude. Ja? Er war irgendwie begeistert und excited, Papa ist wieder da. Und ich habe gedacht, das ist doch die Erwartung und die Vorfreude, die Jesus uns hier in unser Herz predigen will. Das ist die Vorfreude, die ihr haben sollt, wenn ihr an meine Wiederkunft denkt. Seht ihr, das Gleichnis macht deutlich, der Dienst und der Einsatz der ersten beiden Diener war die natürliche Folge ihrer innigen, liebevollen Beziehung zu ihrem Herrn. Sie haben gewusst, er ist gut. Und daraus lernen wir, ob unser Dienst und unser Investment am Ende aus Gottes Perspektive lobenswert ist. Hängt stärker von unserer Beziehung zu ihm ab, als von dem, was wir unterm Strich leisten. Mit anderen Worten, es ist viel, viel wichtiger, wie unser Herz schlägt im Blick auf unseren Herrn, wie das, was unterm Strich steht, wenn wir abrechnen. Die bleibende Herausforderung ist für uns, dass wir diese gute Nachricht hören. Seht ihr, das ist Evangelium, das ist gute Nachricht für diejenigen von uns, die Lasten tragen und die gebrochen sind und die das Gefühl haben, ich bin gar nicht sicher, ob ich das an Einsatz und Ertrag bringen kann, was mein Herr von mir erwartet. Ich weiß es nicht. Hier ist die gute Nachricht. Die Effizienz deines Investments, das, was am Ende wirklich zählt an Dienst, an Einsatz für Jesus, hängt viel, viel stärker mit deiner Beziehung zu ihm zusammen als mit irgendetwas sonst. Und die bleibende Herausforderung ist, sei treu mit dem, was Gott dir momentan anvertraut hat, in deiner jetzigen Lebenssituation. Egal, ob du dich stark fühlst und du könntest Bäume ausreißen, oder ob du sagst, ich bin schwach und gebrochen. Es geht um deine Einstellung zu Jesus. Die Treue deines Dienstes bemisst sich daran, wie überzeugt du von seiner Güte bist und wie sehr dein Herz für ihn schlägt. Sei treu, unabhängig von den Rahmenbedingungen deines Lebens. Und jetzt dröseln wir das noch ein bisschen auf. Wenn du alleinerziehend bist, dann sind deinem Investment ganz natürlicherweise gewisse Grenzen gesetzt. Dann wirst du für bestimmte Dinge keine Zeit und keine Kraft haben. Aber in dieser Gebrochenheit und im Tragen dieser Last hast du trotzdem wunderschöne Möglichkeiten, um dein Leben zur Ehre Gottes und aus Liebe zu ihm zu investieren. Zum Beispiel im Leben deiner Kinder oder dort, wo du arbeitest. Oder wenn du Single bist oder ein kinderloses Paar, dann geht es mit Schmerzen einher. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und klar wird diese Lebensphase als eine große Einschränkung erlebt werden können. Völlig klar. Und trotzdem stimmt auch, du hast als Single ganz andere Möglichkeiten des Investments als ein verheiratetes Paar. Und als kinderloses Paar, ich weiß, wovon ich rede, ganz andere Möglichkeiten, wie wenn jemand schon Eltern ist und ganz andere Verpflichtungen hat. Es geht um das Nutzen der momentanen Lebenssituation. Wenn du familiäre Lasten trägst, die so viele deiner Kräfte binden und wenn dadurch mancher Einsatz in Gottes Reich behindert wird, dann diene ihm in diesen Grenzen. Dann nutz diese Zeit zu vertrauensvollem Gebet und mach dir bitte eine Sache bewusst. Gott hat dir in der Gemeinde Menschen an die Seite gestellt, die bereit sind, mit dir diese Lasten zu tragen. Und das ist ein Talent, das Gott hineingibt in dein Leben. Und deshalb bitte ich dich sehr, nutze dieses Talent und zieh dich in deiner Not nicht zurück, sondern vertrau dich diesen Menschen an, die Gott in dein Leben gegeben hat im Kontext der Gemeinde, um an deiner Seite zu sein. Und wenn du stark bist, und du sagst, ich bin mit meiner Lebenssituation komplett im Reinen und ich habe so viel Energie und meine Familie, die gibt mir so viel Rückenwind und meine Freunde, die pushen so viel Energie in mein Leben, dann sage ich, ja, nutz das. Nutz es bis zum Maximum zu Gottes Ehre und gib dich rein mit deiner Kraft für seine Sache. Wo auch immer du gerade stehst, und lebst nicht aus lästigem Pflichtbewusstsein, sondern aus Freude an deinem Herrn. Und am Ende gilt für alle von uns, Wir können dieses Gleichnis nicht hören, ohne dass wir eine Bestandsaufnahme machen. Und uns die Frage stellen, was hat Gott mir anvertraut jetzt? In meiner Lebenssituation, im Moment. Was sind meine Talente? Und wie möchte ich sie einsetzen zur Ehre Gottes und im Dienst für ihn und für seine Sache? Wie wirst du das, was Gott dir großzügig anvertraut hat, in aller Gebrochenheit, wie wirst du es nutzen in der Zwischenzeit, bis er wiederkommt? Und das bringt uns zum dritten Diener in diesem Gleichnis und seiner lieblosen Trägheit. Das Verhalten dieses dritten Dieners im Gleichnis fungiert für uns als Warnung. Jesus sagt, wer wie dieser dritte Diener seine Talente vergräbt und damit nutzlos werden lässt, wer nicht aus Freude damit investiert, klug und eifrig, der wird bestraft werden mit einer fürchterlichen Trennung von Gott. Das ist das krasse Ende dieses Gleichnisses und es ist mir sehr bewusst. Wenn du heute hier bist und noch nicht an Jesus glaubst, dass das eine richtig, richtig große Gräte ist, die du schlucken musst. Ich verstehe das. Wir haben leider nicht die Zeit heute, uns ganz intensiv zu beschäftigen mit diesem Konzept des Gerichtes Gottes. Ich kann dich kurz verweisen auf die Predigt von vor 2 Wochen, wo ich ein paar Perspektiven dazu aufgezeigt habe. Kannst du dir downloaden auf unserer Website. Ich möchte zum Schluss eine Sache noch hervorheben aus diesem Gleichnis. Jesus macht im Blick auf den dritten Diener sehr deutlich, dass sein mangelnder Einsatz und sein mangelnder Eifer nicht nur was mit seiner Faulheit und seiner Trägheit zu tun hatten, sondern dass es ein tiefer liegendes Problem gab. Und das wird deutlich in der Antwort, die er dem Herrn gibt, als der zurückkehrt. Zuletzt kam auch der, Vers 24, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Seht ihr den Unterschied zu den anderen beiden Dienern? Hier ist keine Freude. Hier ist keine Begeisterung. Hier ist kein Wow, ich mache mich sofort an die Arbeit, weil ich es kaum erwarten kann, für diesen Herrn zu arbeiten. Hier ist keine Liebe zum Herrn, sondern nur Angst. Was wir hier haben, ist ein komplett falsches, verdrehtes Bild von Gott. Wenn dieser Diener sagt, du bist ein harter Mann, dann ist es falsch. Die anderen beiden Diener haben genau gewusst, es ist kein harter Mann, sondern unser Herr ist es wert, dass wir für ihn leben und wir ihm mit Freude dienen. Der dritte Diener hat ein falsches Bild von Gott und das führt ihn hinein in eine Angst vor ihm. Und Jesus lässt den Herrn im Gleichnis fast ein bisschen sarkastisch sagen, selbst wenn es so wäre, das ist das, was da gemeint ist, selbst wenn es so wäre, dass ich ein harter Mann bin, dann hättest du erst recht Gas geben müssen. Dann hättest du dich erst recht bemühen müssen. Aber Fakt ist, ich bin ein gütiger Gott, der mit gebrochenem Investment sehr, sehr gut klarkommt, wenn unsere Herzensbeziehung stimmt. Die Trägheit dieses dritten Dieners weist letztlich darauf hin, dass es ihm an Liebe und Begeisterung für seinen Herrn fehlt. Er hat nicht investiert, weil er nicht geliebt hat. Die Warnung, die Jesus hier ausspricht, die führt uns sehr tief hinein in unser Herz, weil die entscheidende Frage dieses Gleichnisses lautet, spiegelt deine Lebensinvestition die Liebe zu deinem Herrn wider? macht die Investition deines Lebens deutlich, dass du Jesus mehr liebst als alles andere? Das ist die Frage, die hier aufgeworfen wird. Was tust du mit dem, was der gütige, großzügige Gott dir anvertraut hat? Und um es hier nochmal ganz klar zu sagen, auch wenn die Diener im Gleichnis am Ende Lohn erhalten, was hier nicht gesagt wird, ist, wir investieren, weil wir denken, wir könnten uns am Ende bei Jesus was verdienen und groß bei ihm rauskommen. Dieses Leistungsdenken steckt hier nicht drin, sondern dieses Gleichnis demonstriert uns, dass unser Einsatz für den Herrn gespeist ist aus unserer Liebe zu ihm und unserer Freude an ihm. Das ist das gesunde Leben in der Zwischenzeit. Seht ihr, Jesus definiert Christsein so. Er sagt, ein Christ, ein Nachfolger Jesu, ist jemand, der Gott gegenüber gerade nicht geprägt ist von Angst und auch nicht von liebloser Pflichterfüllung, sondern ein Christ ist jemand, der ergriffen ist von der Liebe und Güte, die Gott zu ihm hat. Ein Christ ist jemand, der erfasst davon ist, dass Jesus sein Leben stellvertretend am Kreuz gegeben hat. Ein Christ ist jemand, der davon so geflasht ist, dass er sagt, ich kann gar nicht anders, als für diesen Herrn zu leben. Ich möchte mich reingeben in seine Sache mit allem, was ich habe, in jeder erdenklichen Situation und gerade in meiner Gebrochenheit und gerade in meinen Grenzen und gerade in meiner Schwachheit. So sollen wir leben in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt oder bis wir sterben. Und dann, ihr Lieben, wartet auf uns ein Lob, nachdem ich mich mehr sehne als nach jeder menschlichen Anerkennung, dass mein Herr zu mir sagt, sehr gut, tüchtiger, treuer Diener. Amen.